Es ist wieder einer dieser Abende, an denen alles passt. Wir sitzen gemeinsam rund um den großen Holztisch und lassen es uns gut gehen. Da im Schein der Deckenlampe, in dem warmen Licht sitzen wir zusammen und wir feiern. Und es gibt von allem mehr als genug. Gutes Essen, gute Getränke und gute Gespräche. Wir lachen viel, aber wir haben auch tiefsinnige Augenblicke miteinander. Und während wir da sitzen und die Zeit vergessen, da ist alles andere ganz weit weg. Was uns sonst den Mut raubt, was uns bitter macht, was uns an unsere Grenzen stößen lässt. Das ist irgendwie da hinten im Dunkeln, da wo der Schein der Lampe aufhört. Das ist dahinter verborgen und wir sind einfach ganz da und ganz in diesem Moment. Ich hoffe, du kennst solche Abende, du erlebst sie oder du hast sie mal erlebt und hast diese Erinnerung an diese wunderbaren Augenblicke. Ich glaube, wir brauchen so etwas. Und ich glaube, dass so ein Abend den Verfasser von einem der berühmtesten Lieder, das wir kennen, dass so ein Abend ihn inspiriert hat, zu sagen, ja, genau so ist das, was Gott mit uns tut. Ich meine ein Lied, das total berühmt ist, obwohl niemand die Melodie kennt, Psalm 23. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und hinterher, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich glaube, das Besondere ist nicht, wie Gott den Tisch deckt, sondern wo er ihn deckt. Also, was ich meine ist, das, was wir bei Gott finden, also Gemeinschaft, Liebe, Trost, Frieden, Gerechtigkeit, Sinn, Hoffnung und all diese Dinge, die kann man theoretisch auch woanders bekommen. Es gibt auch andere, die das anbieten. Aber Gott baut den Tisch auf im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht unserer Krisen. Das ist das Besondere und das kann nur Gott. Ich habe 4 Geschichten mitgebracht und 4 Bibelstellen. 4 Geschichten, die ich selbst erlebt habe, wo Gott den Tisch deckt und 4 Bibelstellen, die das Gleiche meinen und die zeigen, dass wir alle durch die Jahrhunderte die gleiche Erfahrung machen. Die erste Geschichte heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Mutlosigkeit. Dass Gott heilt, ist etwas, was ich super gut lesen kann in der Bibel, was ich dann auch ja hoffnungsvoll finde und wo ich sage, ja, genau so ist Gott. Gott macht uns heil. Aber wenn mir das jemand sagt, dann kommt bei mir sofort der aufgeklärte Mitteleuropäer und sagt, ja, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Und deswegen hatte ich eigentlich keinen inneren Zugang zu meinem Gast, den ich vor einigen Jahren hatte, auf der Bühne im Saalbau in Witten. Da feiern wir einmal im Monat den Himmelwärtsgottesdienst. Und da sind eben Gäste, die ich interviewe und die haben eine besondere Geschichte. Und dieser Gast hatte im Gefängnis gesessen, war drogenabhängig gewesen und hat meiner Erinnerung nach 4-mal versucht, eine Therapie zu machen, eine Drogentherapie und hat es nicht geschafft. Und dann hat er gesagt, okay, ich versuche es jetzt wirklich nochmal, aber diesmal mit Jesus. Das waren seine Worte. Und während ich da mit ihm auf der Bühne stehe und ihn interviewe und selber eigentlich ein Skeptiker bin, da merke ich, es stimmt. Er hat eigentlich allen Mut verloren. Und eigentlich ist er auch jemand gewesen, wo niemand drauf gewettet hätte, der schafft das jetzt. Also wenn jemand 4-mal die Therapie abbricht, dann ist das ja eigentlich jemand, den wir innerlich in die Wüste schicken, wo wir sagen, da gibt's keine Hoffnung mehr. Ja, der ist orientierungslos und lost und da hat keinen Grund, Mut zu haben für einen neuen Anlauf. Aber dann hat er Gott gefunden und hat gesagt, okay, ich gehe diesen Schritt mit Gott. Nicht als Alternative zur Medizin, das halte ich auch selber für sehr gefährlich, so nach dem Motto, ich brauche keine Medizin, ich habe ja Gott. Das gar nicht, sondern Jesus ist die Kraft gewesen, hat ihm die Kraft gegeben auf seinem Weg durch die Therapie. Und er hat es tatsächlich geschafft. Und das war auch kein frommes Strohfeuer, das war zu dem Zeitpunkt damals schon 8 Jahre her. Der hatte eine Familie gegründet, der hatte eine Arbeit und hatte wirklich ein ganz neues Leben gefunden. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Mutlosigkeit, da wo wir in der Wüste sind und total verloren. Das ist auch die Erfahrung, die das Volk Israel macht. Denn die sind zwar nicht von den Drogen in die Wüste getrieben worden oder von der Skepsis der anderen, sondern von den Ägyptern, aber die Erfahrung ist genau die gleiche. Da wo sie komplett verloren sind, da wo es keinen Weg gibt, eigentlich auch so richtig kein Ziel und da wo es Hunger und Durst gibt, da kommt Gott und deckt den Tisch mit Wachteln und Manna. Oder anders, mit Liebe und Vertrauen, mit neuem Mut und sagt, hab Mut, wir schaffen das zusammen. Die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Bitterkeit. Wenn die ersten grauen Haare kommen, dann versteht man irgendwann, ja, das Leben kann so oder so laufen. Ja, also man hat sich viele Dinge vorgenommen, aber manches passiert eben, manches nicht. Und bei diesen Veränderungen oder bei diesen nicht erfüllten Erwartungen, da ist es so, da gibt es manche, da kann man super gut sagen, ja gut, der Mensch hat gedacht und Gott, ja, der hat gelacht, ja, ist halt anders gekommen, ich habe da meinen Frieden mit. Und bei anderen nicht. Und bei diesen anderen, da habe ich manchmal das Gefühl, wenn man nicht aufpasst, dann legt sich das wie so eine Betondecke auf das Leben. Ja, also das heißt, es kommt immer ein bisschen mehr, eine neue Schicht, eine neue Bitterkeit drauf. Und das sind die Enttäuschungen, die man hat, ja, oder die Fehlversuche. Und je dicker die Betonschicht wird, desto höher wird der Druck. Der Druck, der auf dem Leben lastet. Und unter diesem Druck, da brodelt's. Und da gibt es Wut, da gibt es ja auch Rachegefühle manchmal und so ein Opfergefühl und so etwas. Und in dieser Situation, da haben wir Hunger nach Gerechtigkeit. Das ist das, was wir eigentlich in uns haben. Wir suchen Gerechtigkeit. Wir suchen ja vielleicht auch Anerkennung, aber Genugtuung, das würde ich schon sagen. Wir suchen nach Genugtuung. Und das, was man dann aber eigentlich braucht, das ist eben nicht das, sondern das ist Versöhnung. Versöhnung mit dem eigenen Leben, Frieden finden, dass die verpassten Chancen, die liegen da halt eben. Und diesen Hunger, den ich meine, der eigentlich falsch ist, der Hunger nach Gerechtigkeit, der dann eigentlich von Versöhnung gestillt wird, das ist der Hunger, den der verlorene Sohn hat. Also die Geschichte kennst du ja vielleicht, eine der berühmtesten Geschichten. Der verlorene Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen, verprasst das alles und dann will er zurück zum Vater, aber nicht als Sohn, sondern einfach, weil er Hunger hat. Denn es ist, da, wo er lebt, ist eine große Hungersnot und er möchte vom Vater Brot haben. Das ist das, was er sich erhofft. Er möchte Brot haben. Und dann geht er zurück und der Vater gibt ihm den besten Braten, den man machen kann. Das ist Versöhnung. Versöhnung ist nicht das, was wir im Sinn haben, wenn wir verbittert sind. Aber Versöhnung ist das, was uns den Tisch überreich deckt. Da, wo wir keine andere Möglichkeit haben, diese Betondecke loszuwerden, weil Versöhnung der Weg zurück ist zum eigenen Leben und auch zur eigenen Lebensfreude. Die zweite Geschichte. Die dritte, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Grenzen. Vor einigen Wochen haben wir das Spirit Festival gefeiert. Das erste Festival dieser Art, das wir gemacht haben in Bochum im Herbst, im September 2023. Und das war für mich besonders, weil ich nach sehr vielen Jahren im Dienst der kreativen Kirche das erste Mal auch ein bisschen Zeit hatte und sehr viel mit Leuten geredet habe und einfach ja viel wahrnehmen wollte, viel erleben wollte. Und da bin ich bei einem Lobpreiskonzert am Freitagabend und neben mir ist eine Rollstuhlfahrerin. Und die hat so einen Rollstuhl, den kann man hochfahren, also die konnte dann auch super gut sehen. Und die hat so gefeiert, dass der Rollstuhl wirklich total gewackelt hat und ich dachte, okay, gleich wird es sie umwerfen. Das war der schöne Teil. Aber die Sache hat auch einen nicht so schönen Teil für mich persönlich, weil ich hatte noch einen anderen Gedanken. Und der war eher so in der Richtung, ach, schau mal, dass die so viel Lebensfreude haben kann, obwohl sie doch so begrenzt ist. Und als mir klar wurde, dass ich das gerade gedacht habe, da habe ich gedacht, Mensch, jetzt bist du wieder reingefallen. Und zwar, das Problem in der Situation sind doch nicht ihre Grenzen gewesen, denn sie hat doch wunderbare Lebensfreude erlebt. Das Problem sind doch meine eigenen Grenzen in dem Fall, weil ich wieder, obwohl ich es mir so oft vorgenommen habe, einen Menschen auf etwas festgelegt habe, was mein Eindruck ist, obwohl ich diese Person gar nicht kenne. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen geschämt in der Situation. Wieso tue ich das? Wo diese junge Frau doch so ein, ja, so eine Lebensfreude hatte. Und ich glaube, dass es mit der Art Musik zu tun hatte und mit dem Lied, was da gerade gespielt wurde in der Situation, wo wir uns trafen. Und zwar wurde gerade gespielt, du machst alles neu. Und da heißt es, du schenkst mir völlig neues Leben. Und da habe ich gedacht, das ist ein Wahnsinn, dass diese Frau das so voller Überzeugung, so voller Freude singen kann. Warum kann ich das nicht? Wo ich doch sehe, dass Gott den Tisch deckt im Angesicht der Grenzen. Wo ich denke, wie kann das gehen, ist sie schon längst einen Schritt weiter. Wie kann das gehen? Das fragen sich auch die Jüngerinnen und Jünger von Jesus, als er sagt, wieso gebt ihr ihn doch zu essen? 5000 Männer, heißt es in der Geschichte, also Frauen und Kinder noch extra, hatten sich versammelt und es war zu weit draußen, es war schwer, da die Leute zu versorgen. Und dann sagt Jesus, ja, wieso gebt ihr ihn doch zu essen? Und dann sagen die, ja, fünf Brote und zwei Fische, wie soll das funktionieren? Ja, wie soll das funktionieren? Lebensfreude mit Behinderung. Ich glaube, Grenzen, das ist vor allen Dingen etwas, was wir in unserem Kopf haben, weil wir das immer im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten denken. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn es um Gott geht, sollten wir lernen, ihn nicht in Grenzen zu denken, sondern viel größer, viel höher, viel weiter. Weil das unsere eigenen Grenzen in die Wüste schickt. Die letzte Geschichte, die vierte. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht des Todes. Das ist auch die härteste Geschichte. Eine Spezialklinik. Alles, was die Menschheit aufzubieten hat, ist da. Die besten Apparaturen, die besten Ärztinnen und Ärzte, erfahrene Pfleger, also rund ums Krankenbett wenigstens 100 Jahre Berufserfahrung. Das ist keine Übertreibung. Es ist alles aufgefahren, was es gibt. Und alle sind voller Hoffnung, dass der Tod heute nicht siegt. Aber die Hoffnung wird augenscheinlich enttäuscht. Also es stirbt ein Mensch. Und alle fühlen sich machtlos. Alle fühlen sich machtlos, die im Raum sind. Aber einer erinnert sich an seinen Konfirmandenunterricht. Und da hat er gelernt, in der Not, da darf jeder Christ, da darf jede Christin taufen. Und man braucht nicht mehr als 3 Tropfen Wasser, die gibt es überall. Und dass man sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er tut das und jeder in dem Raum begreift, dass sich gerade genau das ereignet, was Jesus beim Taufbefehl auch verspricht. Denn er sagt ja, geht hin, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und plötzlich fühlt man sich nicht mehr so dem Tod ausgeliefert. Also der Schmerz ist der gleiche, aber mitten im Schmerz gibt es Hoffnung. Da deckt Gott einen Tisch. Dort, wo niemand anders den Tisch stehen kann. Das ist doch das Besondere. Das, was auf dem Tisch steht, Hoffnung und Freude und ja, Out-of-the-Box-Denken und Versöhnung und so, da kommt man auch auf anderen Wege hin. Aber niemand kann den Tisch da bauen, wo Gott ihn baut. Und so finden wir uns wieder mitten auf den Trümmern oder meinetwegen auf den Baustellen unseres Lebens. Ja, da, wo niemand anders den Tisch hinstellen kann, da sitzen wir. Rund um den großen Tisch und dann kommt die Deckenlampe von oben und alles andere wird ausgeblendet. Und wir essen ein wunderbares Essen, gewürzt mit dem Geschmack der Ewigkeit. Dieser Tisch steht da, wo ihn niemand anders aufbauen würde. Und Gott kommt und trägt eine Platte auf nach der anderen. Dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Und dann sagt er, was brauchst du? Such dir was aus. Was brauchst du von diesem Tisch? Und ich so, ja, ich weiß noch nicht, ich such noch. Und er sagt, ja gut, es wird sich wohl was finden lassen. Auswahl ist ja genug da. Und ich so, ja, ich weiß, denn du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Krisen. Amen.